Ganz wichtig auch quasi zu wissen, wo das publiziert wird. Also nicht immer nur die Idee des Kunden aufschnappen und einfach machen, sondern halt auch mal drüber nachdenken, macht das überhaupt Sinn, was die da jetzt vorhaben? Also ein Video, was auf YouTube gespielt wird, muss halt anders aussehen, als was auf TikTok oder als Instagram-Ad ausgespielt wird.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire Podcast. Wir sprechen heute mit den Filmdudes rund um das Thema Content in allen verschiedenen Farben, Formen, Varianten und Facetten. Aber erstmal herzlich willkommen Felix, herzlich willkommen Justus. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Moin, na Guido, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns dabei zu sein und mal sozusagen als Podcast-Gast da zu sein. Das ist auch mal eine richtig coole Erfahrung.
Gerade schon gesagt, man muss sich gar nicht vorbereiten. Wir sitzen hier und hoffen auf deine Vorbereitung.
Ja, in der Tat kann ich das vorwegnehmen, ist auch mir die Vorbereitung relativ einfach gefallen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir auch schon zusammen gearbeitet haben. Können wir sicherlich später auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber vielleicht für diejenigen, sind wahrscheinlich nur ganz wenige, die euch nicht kennen werden, aber der eine oder andere könnte vielleicht dabei sein. Stellt euch doch mal gerne vor.
Ja. Zu Anfang, Justus?
Ja, mir egal. Also ja, wir sind, wie du schon gesagt hast, die Filmdudes. Wir haben vor knapp anderthalb Jahren gegründet und machen Foto- und Videoproduktion. Aller Art eigentlich, ja, passend zur Corona-Krise gegründet und dachten damals, wir würden eigentlich viele Events filmen und Festivals und sowas. Und es hat sich alles ein bisschen umgeschiftet, dass wir jetzt viele Imagefilme und Werbeclips und so machen. Und ja, das ist so ein kurzer Abriss. Ich weiß nicht, sollen wir noch tiefer reingehen? Felix, willst du noch was erzählen?
Ja, ich glaube, wir werden gleich auf jeden Fall noch tiefer reingehen. Also was man sagen kann, ist, dass sich unsere ganze Content-Produktion sehr in Richtung Video verlagert hat. Wir machen schon auch noch Fotos oder häufig gibt's Opportunitäten, wo beides gefordert ist, aber ich würde mal sagen, sind 80-90% wirklich Video, weil wir auch merken, dass gerade Bewegtbild halt super gefragt ist und das ist auch cool, es macht uns mega viel Spaß und ja, genau, das kann man glaube ich so grob sagen. Wir können bestimmt gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, was wir uns noch so treiben.
Unbedingt, das will ich wissen und zwar alles, aber Justus, du hast es eben schon so als Steilvorlage angesprochen, jetzt anderthalb Jahre auf dem Markt, mehr oder weniger fast parallel eigentlich zu der Corona-Krise gestartet, unglücklicherweise muss man sagen. Mhm. Jetzt müsste man als Unternehmer ja irgendwie schon erstmal sagen, okay, da muss man schon echt tough für sein, sich trotz des Zeitpunktes zu sagen, ja, wir ziehen das jetzt hier durch und geben da Vollgas. Und wenn man sich jetzt, spoilere ich mal, bei euch auf der Webseite umschaut, dann sieht man schon, dass das auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert hat und dass ihr da schon prominente Kunden gehabt habt. Aber wie kam denn so überhaupt die Idee dafür zustande, die Filmdudes zu gründen?
Also einmal zu dem Punkt, es gab kein Zurück mehr, also auf jeden Fall, also da war das quasi schon passiert, wir haben uns beide bei unserem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt und haben uns dann quasi dazu entschlossen, von dort wegzugehen und quasi dieses Foto-Video-Ding zu machen. Und ja, also unsere Gesellschaft ist, glaube ich, am 28. April angemeldet und das war auch, glaube ich, der erste Tag des Lockdowns in 2020. Deswegen hatten wir eigentlich gar keine andere Chance jetzt, als durchzuziehen und jetzt das Beste draus zu machen und waren natürlich auch irgendwie in der glücklichen Lage, dass wir jetzt noch nicht große Fixkosten hatten, dass wir Umsatzeinbrüche hatten und große Kosten am Bein hatten, die wir jetzt irgendwie stemmen mussten. Genau, und deswegen war es für uns jetzt erstmal so nicht schlimm, haben es halt alles ein bisschen anders vorgestellt und dann versucht, das Beste draus zu machen. Und dadurch, dass die Corona-Krise kam, haben wir halt auch die Zeit genutzt und diesen Podcast gestartet, was sich jetzt am Ende eigentlich auch als super, super coole Plattform für uns rausgestellt hat. Genau.
Absolut. Wenn man bei euch auf der Homepage unterwegs ist, dann sieht man Kunden wie die Sugar Daddies mit dem Cookie Brothers Produkt, Volkswagen, Waterdrop, Goldberg von MBG, die CDU auf regionaler oder kommunaler Ebene. Das sind ja auch sehr unterschiedliche Kunden an sich, sehr unterschiedliche Umfelder, in denen sie sich bewegen, mit wahrscheinlich ganz unterschiedlichen Herausforderungen und Aufgabenstellungen. Wenn ihr sozusagen von einem Kunden angesprochen werdet oder mit dem in den Dialog tretet, Wie startet ihr da eigentlich, um sozusagen für euch eine Roadmap für die Fotografie oder die Filmografie zu entwerfen?
Das sind halt richtig unterschiedliche Sachen. Ne? Also ich sag mal, gibt's vielleicht einen Sugar Daddies mit einem Konsumprodukt und dann im krassen Gegensatz dazu sowas wie die CDU in Paderborn. Also das sind ja total andere Bereiche. Aber gerade das finden wir eigentlich ganz cool, dass wir sozusagen uns dann jeweils auf diese Challenge einlassen können und dann wirklich gucken können, ganz individuell, was will der Kunde, wie können wir da helfen. Ganz operativ machen wir das so, dass wir wir haben uns so ein Template gebaut, wo dann so für uns selber alle Rahmenbedingungen, die wir so wissen müssen, draufstehen. Ne? Also was braucht der Kunde, was ist das Ziel des Kunden, wen will der Kunde eigentlich erreichen, was ist die Kernaussage und auch so technisch, wofür braucht er das? Braucht er das für Instagram oder braucht er das vielleicht für seine Website? Das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Und wenn wir dann das alles so runtergeschrieben haben, dann gehen wir so ein bisschen in die kreative Phase. Oder was wir jetzt auch einmal gemacht haben, weil es ein bisschen komplexer war, dass wir mit dem Kunden nochmal wirklich so einen kleinen Workshop gemacht haben, einen halben Tag zusammengesetzt haben, wenn auch digital, und dann überlegt haben, ey, in welche Richtung kann das gehen? Habt ihr vielleicht schon mal was Ähnliches gesehen, was euch gefallen hat und so? Und dann haben wir zusammen sozusagen die Idee erarbeitet. Also das ist eigentlich so die Vorgehensweise, wie wir das machen.
Ja, also ganz wichtig auch zu wissen, wo das publiziert wird. Also nicht immer nur quasi die Idee des Kunden aufschnappen und einfach machen, sondern halt auch mal drüber nachdenken, macht das überhaupt Sinn, was die da jetzt vorhaben, dass die das Video jetzt so produzieren? Wo wird das publiziert? Kommt das Video so, wie wir es vorhaben, überhaupt auf dieser Plattform an? Also ein Video, was auf YouTube gespielt wird, muss halt anders aussehen, als was auf TikTok oder als Instagram-Ad ausgespielt wird. Kommen wir mit Sicherheit auch gleich nochmal zu. Das ist halt das, was wir als erstes abfragen und dann mit dem Kunden auch gerne mal diskutieren, ob das in die richtige Richtung geht oder auch mal eine Empfehlung aussprechen, dass man vielleicht was ganz anderes macht, weil viele immer denken, dass ein Video quasi die Allzwecklösung ist. Also viele wollen einfach nur einen Imagefilm machen und sagen dann so, jo, wir machen jetzt Imagefilm und dann läuft das. So, dann haben wir unser Image aufgebessert. Aber da gehört halt noch viel mehr dazu und ja, das ist so unser Ansatz zu arbeiten, dass man auch noch ein bisschen dazu berät noch und sich dadurch, dass wir halt davor auch auf der anderen Seite gesessen haben, glaube ich, ganz gut beurteilen können oder mitempfinden können, was dann wirklich so gebraucht wird oder was so ein Kunde braucht. Ne?
Ja. Mhm. Jetzt hast du es eben schon angesprochen. Es kommt darauf an, für welchen Zweck etwas produziert werden soll. Wenn wir jetzt mal so Richtung Social Media schauen, dann jetzt mal, ich sag jetzt mal YouTube, Insta, TikTok, so die üblichen Verdächtigen. Wenn wir jetzt uns die Contents, die ihr dafür baut, anschauen, wie würden die sich voneinander unterscheiden, wenn es jetzt für den gleichen Kunden wäre? Gibt es da sozusagen harte Facts oder harte Dinge, wo ihr sagt, jo, das also geht auf keinen Fall oder das muss auf jeden Fall so sein?
Ich würde sagen, erstmal offensichtlich im Format. Ja, also ist es vertikaler oder horizontaler Content, aber auch wie schnell muss es sozusagen zur Sache gehen, weil ich sag mal, bei einem YouTube-Video habe ich vielleicht noch eine etwas größere Aufmerksamkeitsspanne als zum Beispiel bei Insta oder TikTok. Wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem für einen Kunden so Instagram-Ads wirklich produziert und da war es halt wichtig, dass du in den ersten 3 Sekunden komplett abgeholt bist, eigentlich weißt, worum es geht und eigentlich auch schon verstanden hast, was wollen die hier gerade von mir. Wohingegen vielleicht bei einem YouTube-Spot etwas mehr Storytelling betrieben werden kann und da ruhig auch erstmal 10 Sekunden genutzt werden können, um das ganze Bild erstmal aufzubauen und dann ergibt sich vielleicht, was ist ja eigentlich die Message.
Ja, und kommt auch immer drauf an, die Plattform an sich, aber auch, wo es da auf dieser Plattform ausgespielt wird. Ne? Also ein Video als Insta-Ad, wie Felix gesagt hat, muss sehr schnell zur Sache gehen, da muss sofort der User abgeholt werden, okay, darum geht's und du musst irgendwie kleben bleiben, dass in den ersten 2-3 Sekunden sofort was passiert, dass du halt nicht weiter scrollst. Aber es kann halt auch so sein, was wir jetzt kürzlich produziert haben für Cookie Bros, das mit Knossi, das war halt nicht so eigentlich. Ne? Also das war ein extrem langes Storytelling, aber einfach aus dem Grund, weil es Knossi war und die Zielgruppe dadurch, dass es Knossi ist, direkt schon bereit ist, sich das ganze Video reinzuziehen. Ne? 1 Minute lang und nicht sofort nach ein paar Sekunden weg ist. Also theoretisch wäre das komplett gegen den Vorsatz zu sagen, das muss sofort passieren. Aber da haben wir uns halt mit dem Kunden dazu entschieden, das so zu machen, weil wir wussten eigentlich, weil man das auch auf seinem Kanal sieht, dass die Leute sich, egal wie lang das ist, das reinziehen. Und wenn man in den ersten 2 Sekunden einen Knossi in einem Königsmantel auf dem Pferd sieht, dann bleibt man, ist es, denke ich, schon catchy genug, um dann dran zu bleiben. So.
Ein typischer Knossi, was sollte man sonst auch erwarten? Aber erzählt gerne mal ein bisschen mehr zu dem Case. Ich meine, wir haben uns vor ein paar Tagen schon mal unterhalten, da sagtet ihr, Mensch, das war somit die aufwendigste Produktion, die ihr bis dato hattet. Geht ja, glaube ich, um eine Produktvariante von den Cookie Brothers. Du hast eben auch schon gesagt, ritterliche Kostüme und Outfits. Also um mal so die Scale eurer Arbeit mal zu erfassen. Also was alles an diesem Projekt habt ihr sozusagen organisiert und mit produziert?
Also ehrlich gesagt alles, ne? Also vielleicht muss man sich das Video einmal reinziehen, um zu checken, worum es genau geht. Also gerne bei Insta, bei Knossi oder bei uns vorbeischauen und sich das angucken. Also tatsächlich alles, ne? Also die Idee haben wir zusammen mit Marc, der ja auch schon bei dir im Podcast war, entwickelt, so die, worum es gehen soll. Wir haben ja quasi, also Cookie Bros ist ja ein Keksteig zum Naschen und die haben eine Kooperation mit Knossi gemacht und Knossi ist ja bekanntlich der König des Internets und wir haben überlegt oder Marc auch überlegt, wie man das irgendwie cool umsetzen kann, dass es eine authentische Story ist. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo das Video halt gelauncht wurde und das Produkt gelauncht wurde, war halt das Mittelalter-Camp. Und deswegen haben wir halt in diese Mittelalter-Camp-Richtung gedacht. Erst hatten wir was ganz anderes. Erst hatten wir eine Idee mit Charlie und die Schokoladenfabrik, aber das hätte komplett den Rahmen gesprengt. Das wäre nochmal viel aufwendiger gewesen als das, was wir jetzt gemacht haben. Genau, und dann wurde halt aus Cookie Bros und dem Excalibur-Schwert, der Saga des Excalibur-Schwerts, das Excalibro-Schwert, aus König Knossi halt König Arthur, der echte oder rechtmäßige König, der das Schwert aus dem Stein ziehen kann. Die Saga ist ja quasi so, dass nur der echte König das Schwert aus dem Stein ziehen kann. Ja, und dann hieß es halt quasi alles zu organisieren, dass man das irgendwie cool darstellen kann und dass es nicht am Ende richtig scheiße aussieht und billig produziert. Und deswegen war es halt auch super wichtig, dass die Darsteller stimmen, die Szenerie stimmt und die Kostüme stimmen. Und das war halt mal was ganz anderes, als was wir sonst machen. Also sonst machen wir Imagefilme, ein paar Werbeclips für Produkte und so. Und jetzt mussten wir eine mittelalterliche Szene darstellen. Und hatten auch noch das Briefing, dass wir auch noch ganz gerne einen kleinwüchsigen Darsteller mit dabei haben. So. Und ja, wo kriegt man das alles her, ne? Wo kriegt man einen Stein her, der, wo man ein Schwert reinstecken kann? Also wir haben halt einen Fake-Stein besorgt. Wo kriegt man diese ganzen Kostüme her? Und dann, wo kriegt man einen kleinwüchsigen Darsteller her? Und deswegen mussten wir erstmal extrem viel rumtelefonieren, Leute fragen, die sich schon ein bisschen besser damit auskennen. Haben es dann an 3 verschiedenen Standorten alles gemietet, ein bisschen was noch bei im Internet bestellt. Und irgendwann hat sich das so alles so zusammengewürfelt, dass es dann was wurde. Aber man kann so sagen, ich glaube, wir haben es aufgeschrieben. Also jetzt bräuchten wir wahrscheinlich die Hälfte der Zeit, weil wir jetzt wissen, wie es funktioniert so. Aber es waren auf jeden Fall so knapp über 125 Stunden Vorbereitung für die ganzen Sachen. Also denkt man nie, aber Location angucken, nach Köln fahren, die Kostüme angucken, zusammenstellen, mit den Leuten sprechen. Hat alles sehr, sehr viel Zeit gefressen. Kann man sagen, dass die Vorbereitung deutlich länger war als der tatsächliche Dreh. Wir haben uns dazu entschieden, einen Nachtdreh zu machen. Deswegen brauchten wir extrem viel Licht. Jemanden, der sich nur um Licht gekümmert hat. Extrem viel Technik, die wir abholen mussten. Wir hatten einen großen Sprinter voll mit Technik, mein Caddy voll mit Technik und noch ein Auto voll mit Technik. Ja, war auf jeden Fall, wie du eben schon gesagt hast, der größte Dreh, den wir bis dato so hatten. Und da halt waren auch extrem viele Leute mit involviert und dadurch auch nochmal mehr Aufwand für Orga-Sachen und so, dass alle Leute wissen, was passiert. Hatten auch noch zwei Tiere am Set, Pferde mussten auch organisiert werden, Ponys. Und wie es halt immer so ist, auch schön Probleme mit Genehmigungen und so weiter, das gehört alles auch dazu. Mhm. Das Das vergisst man auch mal schnell, dass dann das Ordnungsamt natürlich auch immer alles wissen will und eine Genehmigung für alles ausstellen möchte, ne?
Ja, kann ich nachvollziehen. Das klingt auf jeden Fall nach jeder Menge Aufwand. Wenn ihr an so ein Projekt rangeht, also habt ihr da eine klassische Aufgabenverteilung? Ja, Justus macht das, Felix macht das. Ist es schon eingespielt oder ist es schon so, dass ihr sagt, von Projekt zu Projekt differenzieren wir das und du kümmerst dich darum und ich kümmere mich darum?
Genau. Ja, hast du genau ins Schwarze getroffen mit deinem zweiten Ansatz gerade. Wir machen das immer so, dass wir die Projekte aufteilen und dann ist sozusagen einer von uns beiden immer der Projektmanager, der da sozusagen den Hut auf hat. Der kümmert sich dann um alles und kann natürlich dann auch darüber verfügen. Also wir machen natürlich die Projekte am Ende zu zweit, aber eben hat einer von beiden immer den Hut auf ihr Projekt. Und dann teilen wir uns halt so auf, überlegen uns, ey, was brauchen wir hier noch? Wen brauchen wir hier noch? Brauchen wir einen Oberbeleuchter? Brauchen wir vielleicht noch einen weiteren Kameramann? Brauchen wir noch einen Soundexperten und so weiter? Und genau, so organisieren wir uns da immer. Und meistens ist es so, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendwie ein Projekt reinkommt, keine Ahnung, da würde jetzt jemand anfragen, der vielleicht Bullis vermietet für coole Roadtrips, dann würde Justus wahrscheinlich sagen, ey, das ist mein Thema, ich brenne dafür, dann ist das wohl mein Projekt. Und wenn da etwas anderes kommt, wo ich mich eher für interessiere, dann wäre das vielleicht mein Projekt. Da einigen wir uns immer ganz, ganz unbürokratisch, wer da sozusagen gerade Bock hat, das zu übernehmen.
Ja, und damit okay, halt auch kann man, also ist so unser Gedanke dabei, keine Ahnung, ob es stimmt, aber da denken wir halt auch, also dann macht man nicht immer alles doppelt, ne? Dann hat halt einer die, sage ich mal, Verfügungsmacht über dieses Projekt und sagt, so machen wir es. Sonst ist es halt bei so einem kreativen Job auch immer schnell der Fall, dass man irgendwie eine andere Vorstellung hat, der andere will es irgendwie anders machen und dann dreht man sich die ganze Zeit im Kreis. Deswegen haben wir uns dafür entschieden und man kann halt gleichzeitig mehrere Projekte abbilden, dass man halt nicht immer in allen Projekten drin ist. So, dann kann man sich darauf verlassen, okay, der eine macht das, dafür kann ich mich auf das andere Projekt konzentrieren. Und so halt irgendwie effizienter arbeiten, ne? Dass man vielleicht nicht bei jedem Call jetzt mit jedem Kunden dabei sein muss, weil der andere halt sowieso im Bilde ist und dann updatet man sich nur und ja.
Jetzt habt ihr eben ja auch schon gesagt, Knossi, der Knossi-Case, der Cookie Brothers-Case ist eigentlich eher ein bisschen untypischer für die sozialen Netzwerke, weil er einfach ein bisschen länger geht, bedingt durch die Zielgruppe habt ihr euch da ausnahmsweise so für entschieden. Wenn man sich jetzt generell die junge Zielgruppe auf Social Media anschaut, muss man ja attestieren, es ist schon eher so, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird statt länger. Und dieses typische, okay, es muss jetzt in den ersten 3 bis 5 Sekunden irgendwie was passieren, ist ja wahrscheinlich irgendwie auch so viel präsenter und viel wichtiger geworden, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Ist das jetzt, wenn man jetzt überlegt, das entwickelt sich eventuell noch in irgendeiner Form weiter, ist das nicht eher problematisch für jemanden, der, ich sag mal, Filme produziert im Auftrag eines Kundens und die Aufgabe hat, die Zielgruppe anzusprechen? Ich stelle mir das, so doof das klingt, auch irgendwo ein bisschen undankbar vor, weil da steckt ja schon auch viel Liebe zum Detail, auch eine künstlerische Vielfalt, ein mechanisches Handwerk dahinter, wenn man da einen tollen Film produziert, der dann aber nach 5 Sekunden einfach weggeklickt wird. Ja. Mhm. Wie ist das so für euch? Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu?
Ja, es stimmt schon, was du sagst, ne? Also diese Detailverliebtheit, die man dann als Filmmaker auch sehr gerne hat, ne? Und ich sag mal, das fängt an, ja, wir wollen jetzt natürlich mal mit einer besonderen Kamera, mit einer besonderen Linse filmen und so, was ehrlicherweise 98% der Menschen überhaupt nicht sehen, ob das jetzt eine anamorphe Linse ist oder eine andere, aber wir Filmmaker finden das halt ganz toll, also wir machen das natürlich auch alles ein bisschen für uns. Nichtsdestotrotz kommt es ja nicht nur darauf an, sondern unsere Aufgabe ist es ja nicht nur, dass es visuell toll aussieht, sondern auch, dass die Message übertragen wird. Und wie gesagt, diese eine Case für Snox können wir gleich auch nochmal erzählen, weil es sich ganz witzig ergeben hat, dass dieser Auftrag zustande gekommen ist. Da war es eben eigentlich die Aufgabe, die Message schnell rüberzubringen und irgendwie die Story mit möglichst wenig Bildern in möglichst kurzer Zeit zu erzählen. Und genau, das gehört eben auch dazu. Es ist eben nicht nur das Visuelle. Und es hat auch ganz gut geklappt, denke ich.
Ja, aber ich muss schon sagen, also das, was Felix gerade sagt, das für Snox, das war halt mehr so, also es sollte gut aussehen, aber das Briefing war auch so, ist eigentlich egal, wie die Bilder aussehen, Hauptsache die Message wird quasi rübergebracht und am Ende konvertiert das Video. So, wir verkaufen was dadurch. Das muss ich wieder finanzieren. Muss ich sagen, finde ich persönlich immer, wie du schon sagst, sehr undankbar. Also manchmal ist es cool, ne? Also das war bei dem Projekt halt die Challenge, war cool. Aber eigentlich also das ist meine persönliche Meinung, kann ich eigentlich auch für Felix sprechen, haben wir ja immer mehr Bock, so ein bisschen filmerische Sachen zu machen, ne? Einfach Sachen, die cool aussehen, wo man sich viel Zeit nehmen kann, um Licht zu setzen, um Outfits zusammenzustellen und vorzubereiten und so. Und da ist Social Media und vor allen Dingen Instagram und Co. eigentlich gar nicht mehr so richtig die richtige Plattform, finde ich, weil es halt so schnelllebig ist. Du machst ein Video, was, keine Ahnung, 15.000 Euro kosten kann und in 2 Wochen ist es schon wieder so ausgebrannt. Dann juckt es schon wieder keinen mehr. Und vor allen Dingen macht es überhaupt noch Sinn, so hochwertig produzierte Clips, die halt so teuer sind, dann in so einer kurzen Social-Media-Ad zu spielen. Ne? Also wenn es eine richtige Kampagne ist, so ja. Aber viele gehen halt auch auf diesen Trend jetzt, dass sie viel mit dem Handy filmen und so. Muss ich sagen, ich persönlich verstehe es nicht so wirklich, weil wenn ich ein Produkt gut finde, dann will ich auch, dass es irgendwie cool dargestellt wird und auch hochwertig dargestellt wird und nicht, dass irgendjemand da mit dem Voice-Over drüber spricht und da jemand mit dem Handy das gefilmt hat und das irgendwie so, ja, in meinen Augen billig aussieht, aber vielleicht einfach aus dem Grund, weil wir dieses Auge haben oder ich dieses Auge habe, da immer darauf zu achten, dass alles schön aussieht. Aber ja, die Instagram-Welt ist da schon sehr undankbar, sage ich mal, was diesen Aufwand für ein filmisches Bild angeht. Ne? Da ist dann schon, deswegen macht uns das auch so Bock, so Imagefilme zu machen oder halt, ja, wir machen nicht nur Imagefilme, sondern auch manchmal solche Videos, wo irgendwas erklärt wird oder irgendwas Produkt vorgestellt wird, auch intern irgendwas kommuniziert wird in Unternehmen. Macht halt auch Bock, weil man dann halt einfach mehr Zeit hat, um diese Story aufzubauen, ne? Dass es halt nicht sofort losgehen muss, sondern dass man erstmal so einen kleinen Spannungsbogen aufbauen kann, dass es so eine richtige Story wird. So, das ist halt bei solchen Projekten dann halt möglich, ne?
Absolut. Ja, wenn man so über Social Media nachdenkt und da in irgendeiner Form ein Werk entwirft und produziert, ich meine, ne, das gab es vorher nicht, das baut ihr dann im Prinzip. Da habt ihr dann auch einen ästhetischen Anspruch nachher drin. Dann hat man ja eigentlich in der Regel diesen typischen Werdegang, okay, das Video oder das Foto ist live, dann gibt es irgendwie Media-Budget drauf, damit das überhaupt eine Reichweite bekommt, ja, und wie du schon sagst, 14 Tage später geht's weiter. Habt ihr auch schon mal den Klassiker unter den Kundenbriefings gehabt, hey, ihr seid die Filmdudes, könnt ihr uns mal ein Viral bauen? Gab's sowas schon mal?
Ich glaube, das gab es tatsächlich noch nicht. Ich glaube, jeder wünscht sich das natürlich insgeheim, aber zum Glück hat noch keiner bei uns ein Viral bestellt und wir können auch leider keine Viral-Garantie geben. Können es probieren, aber ja, ich glaube, das kennst du selber auch von deinen Kunden. Das stellt man sich oft leichter vor, als es dann am Ende ist.
Ja, aber dein Credit schon mal an eure Kunden, dass das nicht der Fall war und die aufgeklärt sind. Aber für den Fall der Fälle, dass dieser Tag mal kommen sollte, wie würdet ihr dann da reagieren?
Wenn wir erstmal Guido anrufen, uns da mal die Expertise holen in Sachen Viral bauen. Tja, da muss man halt ganz offen drüber sprechen, dass so das einfach nicht funktioniert. Ne? Also da muss man den Kunden dann auch vielleicht ein bisschen die Illusion nehmen. Es bringt ja nichts, dass wir da jetzt falsche Versprechungen irgendwie ausstellen. Das geht halt einfach so nicht, kann man nicht garantieren. Man kann natürlich schon Sachen, wo man sagt, ey, das ist vielleicht gerade ein Trend, der könnte funktionieren oder das ist eine Sache, der bringt dir eine gewisse Reichweite oder so, klar, da kann man drüber brainstormen, aber man weiß es halt vorher nicht. Das ist ja in die Glaskugel schauen.
Ja. Also man muss auch sagen, vielleicht sind wir da gar nicht die richtigen Ansprechpartner. Also wir haben, ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir schon mal was jetzt nur für TikTok oder sowas produziert. Ich würde jetzt mal behaupten, nicht wirklich. Da gibt es Leute, die sich darauf spezialisiert haben, die da vielleicht noch viel tiefer in dieser Materie drin sind. Aber wie ich eben gesagt habe, eigentlich ist das gar nicht unser Anspruch an unsere Arbeit, dass wir jetzt, also wir machen Social Media Content, klar, es hat sich ein bisschen umgeschifft, dass wir gar nicht so viel Social Media Content machen, aber eigentlich ist nicht unser Anspruch an uns selbst jetzt virale Hits zu machen, die nur Reichweite bringen, ne? Also für Social Media an sich, sondern halt schöne Filme, die irgendwie eine coole Story erzählen, ne? Und da muss man vielleicht dann auch mal gucken, ob man sich jetzt unbedingt in diese von der Medienwelt so in diese Ecke, sage ich mal, drängen lässt und jetzt das alles auf Krampf dann in dieser kurzen Zeit machen muss und ja, Du weißt, was ich meine.
Ja, ja, absolut. Lass uns nochmal vielleicht auch kurz ein bisschen was oder zu eurem Netzwerk sprechen. Ihr habt, ich weiß gar nicht, wann das war, aber ich glaube letztes Jahr sogar schon, den Paul Ripke Nachwuchspreis gewonnen.
Das klingt lustig, das klingt wie Tigerentenclub. Also das war der Pari Content Contest von Paul Ripke.
Ah, okay, danke.
Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ich glaube, da musste man jetzt auch nicht unbedingt ein Newcomer oder so ein Startup sein, da konnte jeder teilnehmen. Aber wir hatten halt natürlich die Zeit, ne? Das war unser Vorteil. Also ich glaube, Jung von Matt hätte jetzt keinen Bock gehabt, da irgendwie was zu bauen. Wir hatten halt gerade Zeit und Bock irgendwie, uns da einzubringen. Und genau, deswegen kam uns das gerade ganz gelegen in der Corona-Zeit.
Jung von Matt hätte es auch nicht wirklich nötig gehabt, muss ich sagen.
Okay, ja. Aber also ich meine, erstmal, ich meine, Paul Ripke, der gilt ja schon irgendwie bekannt dafür, dass er auch ein gewisses Auge dafür hat. Auch der Name ist natürlich eine Brand schon inzwischen selber, aber vielleicht sag doch mal ganz kurz, wie habt ihr diesen Contest gewonnen und vor allen Dingen auch, was für einen Impact hatte das nachher für euch?
Mhm. Felix, soll ich mal starten?
Ich starte mal. Start mal durch. Das war eine richtige Journey.
Ja, muss man sagen, war wirklich eine richtige Journey. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, also wann er diesen Aufruf gemacht hat. Tatsächlich kann man noch mal kurz dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob wir es jemals irgendwie richtig gesagt haben. Damals, wie gesagt, wir haben zusammen gearbeitet und dann kam irgendwann mal der Aufruf von Lena Meyer-Landrut, dass sie jemanden sucht, der quasi für sie Fotos, Videos macht. Und da haben wir dann noch, obwohl das Datum schon abgelaufen war, quasi noch unseren so ein Video quasi hingeschickt und uns vorgestellt und gesagt, so ja, hier, du brauchst Fotos und Videos, dann nimm doch einfach zwei Dudes, dann ist es noch einfacher, kannst noch besseren Content bekommen. Ist nichts draus geworden, aber wir haben uns darauf beworben und dann kam halt quasi kurz nachdem wir gegründet haben und dann diesen Schritt gewagt haben, dann dieser Aufruf von Paul Ripke und haben gesagt, ja komm ey, das ist jetzt die Chance, da müssen wir jetzt richtig was abliefern, da müssen wir erstmal da reinkommen. Man wurde ja auch erst, also man musste sich ja bewerben und dann wurde man erst nominiert, dass man überhaupt dann daran teilnehmen darf und seinen Beitrag quasi abgeben darf. Und dann haben wir halt am Anfang haben wir noch ganz viel dieses Stop-Motion-Content gemacht und dann haben wir uns quasi damit auch beworben, weil wir dachten, okay, das ist mal was anderes, das ist jetzt nicht so ein typisches Video, was sollen wir jetzt für ein Video pitchen? Alle anmachen bestimmt auch Videos und Fotos, lass uns doch mal was machen, was jetzt nicht so üblich ist, weil das hat er ja auch gesucht, er hat ja gesagt, so ja, ich suche irgendwas, was halt irgendwie cool ist so. Und dann haben wir, weil man sagen muss, Felix ist schon, hat sich schon viel mit Paul Ripke, glaube ich, beschäftigt in seinem Leben, hat schon viele Podcasts gehört und so, deswegen kannte er ihn, wusste er auch, was Paul so feiert, gesagt so, ja komm, wir müssen ihm ein Video schicken, wir bewerben uns für ein Video, deswegen müssen wir ihm ein Video schicken. Dann haben wir halt einfach so ein ganz normales Handyvideo aufgenommen, so, yo Paul, wir bewerben uns jetzt hier, wir sind die Film-Dudes, wir machen Stop-Motion, haben da irgendwie zwei Beispiele reingepackt, so, wir machen was richtig Krankes für dich, schick uns die Sachen. So, das war's, haben eine Mail geschrieben, abgeschickt und dann kam eigentlich schon direkt am nächsten Tag, oder? Kam, glaube ich, die Nachricht zu, yo, Jungs, ich schicke euch was zu, wir haben auch schon direkt die Adresse quasi geschickt, so, ja, wenn's da ist, dann habt ihr 48 Stunden Zeit, um was zu erstellen. So, das war halt die Challenge, so. Und dann, haben wir die Klamotten bekommen. Man wusste halt auch nicht, wann man sie bekommt, ne? Also du hast halt 48 Stunden Zeit gehabt, nachdem du das Paket bekommen hast. Wir wussten nicht, wann das Paket kommt. Dann ist das Paket irgendwann gekommen, hatten dann an dem Tag auch noch ein anderes Shooting, als das Paket gekommen ist. Heißt, die ersten fast 15, 20 Stunden waren schon mal weg, weil wir halt einfach keine Zeit hatten. Haben dann, es ging halt um diese Schwimmklamotten so, ne? Dann haben wir uns gedacht, okay, also wir haben natürlich schon vorher Ideen gespinnt, so bevor das Paket gekommen ist, natürlich schon, stand schon alles so, was wir machen sollen. Dann kam das Paket und dann haben wir halt mit dem Freibad in Paderborn gesprochen und das war der erste Tag nach dem ersten Lockdown, dass das Freibad wieder auf hatte. Und wir haben halt mit denen geklärt, dass wir den Sprungturm für uns haben dürfen, 10 Meter Sprungturm. Haben dann uns Paul, der eine absolute Maschine ist, geklärt, dass er...
Also ein anderer Paul, ne, muss man dazu sagen. Wir reden jetzt nicht über Paul Ripke, sondern Freund von uns.
Ja.
Beides Maschinen.
Ja. Genau, unser Paul ist eine körperliche Maschine auf jeden Fall, dass er das für uns macht, und haben davor dann noch jemand anderes angehauen, der uns, also wir haben so einen kleinen Songtext geschrieben und die haben dann, der hat dann für uns das quasi eingesungen und auf den Beat gelegt, den wir uns geholt haben. Ja, und dann haben wir halt aus diesen Bildern, also Stop Motion besteht ja hauptsächlich aus Bildern, ganz viele Bildern, irgendwie, keine Ahnung, wie viele Bilder das waren, 1200 Bilder oder so haben wir gemacht und das alles dann zu einem Video zusammengefügt. Ja, und das dann halt morgens um 6 Uhr angefangen, ins Freibad gegangen, dann irgendwie bis mittags durchgeshootet, alles im Kasten gehabt, dann nach Hause an den Rechner und alles zusammengeschnitten, haben irgendwie bis 4 Uhr in der Nacht durchgeschnitten, weil wir halt keine Zeit mehr hatten und haben dann gesagt so, komm, schicken es jetzt ab. Wir haben zwar noch 5 Stunden Zeit, aber keinen Bock, mich jetzt noch damit zu beschäftigen. Wir schicken es jetzt ab und haben es dann abgeschickt. Und dann hat es tatsächlich echt noch ein bisschen gedauert, bis das alles so ausgestrahlt wurde. Alle wurden nacheinander vorgestellt und so. Ja, aber ich will auch nicht zu weit ausholen. Dann irgendwann wurde dann unser Video auch vorgestellt. Da haben wir tatsächlich dann noch gegen ein befreundetes Filmmaker-Team antreten müssen, was wir schon befürchtet haben. Und tatsächlich ist dann auch eingetreten. Und dann mussten wir uns per Abstimmung, war das dann, in Pauls Story quasi gegen die beweisen, dass unser Content-Piece halt ja besser ankommt. Und haben es dann auch geschafft. Man musste sich halt auch selber dann mal für einsetzen, dass die Leute dann quasi dafür abstimmen und so. Und wir haben dann gedacht, so komm, wir holen jetzt alles aus dieser Nummer raus. Also wir haben jetzt einmal die Chance so, selbst wenn wir es nicht schaffen, wir holen jetzt alles da raus. Deswegen haben wir, Felix, kannst du vielleicht erzählen, Zeitungen angeschrieben, alle verrückt gemacht, gesagt so, wir sind jetzt hier bei diesem Content-Contest so, berichtet darüber, das ist einfach krank und so. Haben es vielleicht ein bisschen größer gesponnen, als es war. Aber hat uns einen sehr großen Impact auf jeden Fall gegeben, ne?
Ja, wir wussten halt, dass das jetzt so unsere Chance ist. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Fanboy-Ding, weil wir beide, oder ich zumindest, Paul schon sehr lange verfolgt habe. Und wir dachten uns, glaube ich, so, ey, das ist jetzt mal unsere Chance. Hier müssen wir jetzt einmal gerade performen. Und wer weiß, was daraus wieder Cooles entstehen kann. Deswegen haben wir wirklich unser Netzwerk komplett genutzt, haben wirklich alle angehauen und nochmal angerufen, ey, könntest du das vielleicht auch mal teilen? Wie gesagt, mit der Zeitung gesprochen. Die waren irgendwie auch dankbar über die Geschichte in der Sommerzeit, haben da auch irgendwie echt eine riesen Story gemacht mit einem, also so eine Aufmachergeschichte in allen Tageszeitungen hier. Natürlich nur regional, aber trotzdem, das war so weit, dass Leute auf der Straße uns angesprochen haben, ach, ihr seid doch hier diese Filmdudes und so. Das war irgendwie auch ein total komisches Gefühl so. Genau, und am Ende des Tages hat es dann gereicht und wir haben das Ding dann gewonnen. Es ging natürlich um ein Preisgeld, was cool war. Man konnte da 5.000 Euro gewinnen, die Paul, glaube ich, ganz unbürokratisch dann einfach per PayPal rübergejagt hat. Meine ich zumindest, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber genau. Aber darüber hinaus hat es auf jeden Fall auch eine Menge, auch eine große Welle für uns gebracht. Ne? Also weiß jetzt gar nicht, ob daraus jetzt wirklich Jobs entstanden sind, aber wir wurden sehr häufig darauf angesprochen und die Leute haben das gefeiert und mochten das irgendwie auch, dass wir dann auf Social Media auch so Gas gegeben haben und da selber sozusagen die Werbetrommel gerührt haben.
Und vor allen Dingen auch, weil wir ehrlich gesagt gar nicht so eine krasse Reichweite haben, ne? Also bis dato nicht jetzt so krass, aber wir hatten halt ein paar Follower, weiß ich nicht, da waren es, weil wir auch gerade erst gestartet haben, irgendwie so 600 Follower oder so und haben dann trotzdem, sind komplett ausgerastet, alle immer auf unseren privaten Channels immer noch verlängert und so. Und dann haben wir dadurch halt so ein paar Filmmaker bekommen. Ich glaube, irgendwie sind dann irgendwie 700 Leute dazugekommen und die waren halt alle schon in der richtigen Zielgruppe. Und dadurch hat sich jetzt so ein bisschen so eine kleine, also okay, es ist halt wirklich klein so, aber es hat sich schon eine kleine Community entwickelt, die so Filmmaking-affin ist. Ne? Also wir kriegen tatsächlich manchmal so ein paar Nachrichten, so, yo, wie macht ihr das? Ich glaube, es kriegt jeder so, aber wir fragen uns mal so, yo, also wir haben das auch nicht gelernt, so, keine Ahnung, wir machen das so, wie wir denken, wie es richtig ist. Deswegen ist es schon witzig, dass man manchmal so ein paar Fragen bekommt. Ja, und wie Felix sagt, ne, also einfach, dass man das so sagen kann, auch hat, denke ich, auch viel gebracht, ne, als Kredibilität so.
Also das Ergebnis kann sich alle Male sehen lassen. Ich habe es mir auch angeschaut und ich habe es auch abgefeiert. Ich finde aber auch die Story zu sowas immer genial, weil irgendwie auch aller Anfang ist immer irgendwie meistens schwer. Also in seltensten Fällen ist es irgendwie so ein Selbstläufer. Und umso mehr finde ich es eigentlich cool, dass man sagt, okay, eigentlich against all odds, ja, wir haben jetzt nicht die mega Reichweite, kommen, egal, wir machen das Beste draus und machen hier richtig Alarm. Und ich glaube, das hat euch echt schon auch in eine gute Position gebracht, viel Reichweite euch gegeben und eben halt auch so ein Proof of Concept, dass wir immer mal sagen, ach ja, sind die Filmdudes, ja, die haben beim Ripke was abgeräumt, ja. Und ich glaube, sowas ist am Ende des Tages trotzdem natürlich irgendwie auch ein Name-Dropping. Man sagt, hey, wir haben vom Ripke das offizielle Okay bekommen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ein guter Trust-Faktor für euch war, oder?
Ja, was uns richtig krass gefreut hat, kann ich gerade noch erzählen. Ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema Podcast und ich habe dann dafür Experten gebraucht. Und einer der größten Podcaster in Deutschland ist ja Paul Ripke. Zusammen mit Joko Winterscheid hat er diesen Podcast, der nennt sich Alle Wege führen nach Ruhm. Und dann habe ich ihn dafür gewinnen können, dass er mir so ein paar Insights gegeben hat, geben konnte zu dem Thema, ein bisschen telefoniert. Und das war auch das erste Mal, wo wir wirklich Feedback bekommen haben zu diesem Contest. Wo er dann wirklich auch nochmal nach unserem Interview gesagt hat, ey, wollte ich nochmal sagen, das habe ich wirklich gefeiert, was ihr da gemacht habt. Ihr habt da zu Recht gewonnen, weil ihr da wirklich overperformed habt. Und das hat uns halt voll gefreut. Das hat sich dann so ausgezahlt sozusagen, weil das stimmt schon, ne? Weil wir wussten ja nicht mal, ob da überhaupt irgendwie auch nur ein Cent bei rumkommt. Und trotzdem haben wir dann wirklich irgendwie 22 Stunden da irgendwie da rumgedamelt mit diesen Fotos und Videos. Und ich glaube, ja, das ist vielleicht auch so ein Learning, dass sich das auf jeden Fall immer lohnt, da einfach so ein bisschen diese Extrameile zu gehen.
Ja, und vor allen Dingen nicht nur das Erstellen, sondern danach, das war halt auch Community-Abstimmung. Ich glaube, es waren mehrere Tage, 3 Tage oder so, wo wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als alle Leute genervt haben, so postet das bitte, stimmt für uns ab und bla bla bla. Es war halt, also am Ende war es schon nervig. Jeden Gefühl, den wir in der Kontaktliste haben, haben wir angeschrieben und gesagt, jetzt stimmt für uns ab, so bitte einmal jetzt. So, es war schon am Ende, haben wir einfach auf unseren Charme geschissen, um es mal so zu sagen. Und haben aber gesagt, so, komm, jetzt jeder so. Und das war das war auch, glaube ich, das, was er so gefeiert hat, ne? Weil die anderen, die da mitgemacht haben, hatten teilweise eine echt beachtliche Social Media Reichweite. Und wir haben es halt trotzdem geschafft, weil wir haben auch noch Gewinnspiel nicht wirklich daraus gemacht, sondern so quasi, du hast was bekommen, wenn du quasi für uns abstimmst. Du hast ein Preset zum Bilderbearbeiten umsonst bekommen. Und dadurch hatten wir irgendwie über 200 Story-Posts von kleineren Accounts und das hat sich halt alles so multipliziert, dass dann dadurch anscheinend so viele Leute darauf geklickt haben und für uns abgestimmt haben. Ne? Dann, ja, wie gesagt, alle Mittel, die wir hatten, haben wir versucht zu nutzen und es hat irgendwie gereicht.
Ja, und das zu Recht auch, kann man auch so sagen. Danke, Felix, jetzt hast du auch eben schon von deiner Abschlussarbeit gesprochen zum Podcast-Thema. Auch eine super Überleitung, danke. ihr macht ja auch einen Podcast und ich habe mir da auch mal so ein bisschen diese Journey bei euch angeschaut und ich glaube, ihr seid relativ, wie man es vielleicht erwarten würde, auch mit anderen Filmmakern oder Fotografen gestartet und habt dann aber irgendwo, ich glaube, in der Mitte dieser Journey gesagt, nee, wir wollen das Spektrum nochmal ein Stück weit erweitern, habt noch ein paar Digitale mit dazu geholt, Unternehmertum und Entrepreneur-Themen und ich sag mal, da jetzt auch die Range relativ breit gesetzt und da auch ein recht kredibles Netzwerk da im Prinzip auch sozusagen mit reingeholt. Vielleicht erzählt auch nochmal so ein bisschen was dazu. Warum macht jetzt jemand, der eigentlich dafür bezahlt wird, Filme und Fotos zu machen, warum macht jetzt dieses Team eine Audioaufnahme? Ja, ist ja irgendwie augenscheinlich erstmal auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz nachvollziehbar.
Ja, also erstmal zum Thema. Ja, wir sind Filmmaker, aber wir verstehen unseren Job eben auch so, dass es dazugehört, dass wir eben auch das Marketing dahinter verstehen. Also wir liefern jetzt nicht nur ein Visual ab, sondern wir wollen auch, dass das für den Kunden Impact hat und dass der Kunde damit seine Ziele erreicht. Deswegen geht es eben auch bei uns um digitales Marketing und nicht nur jetzt um das reine Einfangen von Bildern. Klar, und alle anderen Filmmaker, die uns so hören, die müssen sich auch mit Unternehmerthemen beschäftigen. Deswegen ist auch das wiederum interessant, das zum Thema. Und überhaupt, warum machen wir einen Podcast? Also erstmal, wir finden das Medium einfach interessant. Ne? Wir finden das cool, selber selber konsumieren wir auch Podcasts, vielleicht ich noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. So, das, ich habe das einfach für mich entdeckt so, und ich finde es auch gut, dass man relativ easy da eigentlich einen geilen Content erschaffen kann, wo man sehr tief reingehen kann. Also, meine, brauchst du dir nicht erzählen, du hast ja selber einen erfolgreichen Podcast. Du kannst halt wirklich in Themen sehr, sehr tief eintauchen und da irgendwie immer so einen Mehrwert erschaffen. Und wir sind ja alle so, ja, ich sag mal, von diesem Effizienzgedanken getrieben, dass man irgendwie noch, keine Ahnung, beim Joggen am liebsten noch irgendwas hören will, wo man dann irgendwie noch sich in irgendeiner Form verbessert. Und ich glaube, das ist einfach dieser Erfolgsfaktor von diesem Medium. Wir haben das damals gestartet, weil wir einfach die Zeit dafür hatten. Wir hatten schon von vornherein Bock, einen Podcast zu machen, aber als dann Corona kam, dachten wir uns, nutzen wir die Zeit und starten dann jetzt direkt mit dem Podcast. Und ich muss sagen, Justus, kannst du gleich vielleicht nochmal weiter erzählen, hat sich für uns halt auf vielen Ebenen auf jeden Fall auch schon unternehmerisch gelohnt. Wir haben krasse Leute kennenlernen dürfen. Wir haben darüber auch schon Jobs bekommen. Ja, und einfach auch wahnsinnig viel gelernt. Ne? Also,
ja, cool. Ja, sich einfach mit Leuten auszutauschen, mit denen man halt eigentlich nicht jeden Tag sprechen kann. Ne? Also wir hatten, also wie du gesagt hast, am Anfang halt Fotografen, Filmmaker und so, haben dann von denen halt ein paar Sachen mitnehmen können. Meistens waren es Leute, die irgendwelche großen Stars schon fotografiert haben und was auch immer, ein paar Stories von denen quasi ja, rausgekitzelt, aus denen rausgekitzelt. Aber irgendwann haben wir dann gemerkt, so okay, wir haben jetzt schon echt ein paar Leute, so lass uns nochmal auf diese anderen Themen gehen, die sind auch super spannend. Und irgendwann ist es auch immer das Gleiche, wenn immer wieder jemand erzählt, so, yo, ich habe den fotografiert und ich mache so und ja, wie machst du es und so. Also deswegen war diese andere Sparte halt auch super spannend für uns. Und ja, also am Anfang war es halt der Punkt, wir hatten Langeweile, wir haben es gemacht. Und jetzt hat sich halt wirklich dazu entwickelt, dass wir ein extrem gutes Netzwerk dadurch aufbauen konnten, Jobs dadurch bekommen und unsere Kunden das auch irgendwie cool finden, ne? Die können sich vorher dann auch einen Podcast reinziehen von uns und können mal hören, okay, sind die cool, kriegen die ein Wort raus, macht das vielleicht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, so. Ja, hat sich auf vielen Ebenen auf jeden Fall gelohnt und lohnt sich immer noch die ganze, also die Arbeit, den aufzunehmen, sich Gedanken zu machen, zu schneiden, hochzuladen und so weiter, ne? Einfach, dass man immer wieder was hat, ne? Also, es ist halt Podcast, ne? Also, der ist halt so lang, du bist so eng eigentlich an den Leuten, auch wenn du es, wenn du die nie dich wirklich mit denen austauscht, aber die hören dir eine Stunde lang zu. Wann hört dir jemand eine Stunde lang zu? So, auf welcher Plattform gibt's das?
So. Ja, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne, ne? Da sieht man, wie weit das auseinandergehen kann. Ja, genau. Aber du sagtest ja eben, Mensch, vielleicht war da auch ein bisschen Langeweile im Spiel, die ist jetzt definitiv nicht mehr da, die Langeweile. Ihr seid ja aktuell auch gerade in Hamburg unterwegs und ich habe es eben in eurer Story gesehen, ihr habt, ich glaube auch mit Kai Pflaume, dem Menschen, den man nicht mögen kann, wie alle immer sagen, auch einen Podcast aufgenommen und da waren noch ein paar andere Dudes am Start. Ich habe was von Klimmzug-Challenge mit Philipp Westermeier gesehen. Erzählt doch mal ein bisschen Gossip, was war denn da los in Hamburg?
Ja, das war einfach jetzt ein mega surrealer Tag gestern. Also wir haben Kai für den Podcast angefragt, weil wir das total interessant finden, wie er sich als TV-Personality gerade krass irgendwie online positioniert und echt, muss man sagen, ein relevanter und erfolgreicher YouTuber geworden ist. Oder er nennt selber Internetstar. Er möchte nicht gerne Influencer, YouTuber oder so genannt werden. Oder weiß, oder möchte, dass überhaupt, dass jemand in der Branche so genannt wird. Er nennt es Internetstar. Jedenfalls hat er gesagt, ja, kommt mal vorbei. Ich kann euch das gerne alles mal erzählen. Ich fand das cool, was ihr so macht. Kommt mal nach Hamburg. Ich bin ja eh für einen Dreh. Und dann haben wir gesagt, ja, voll cool. Kommen wir gerne vorbei und machen das dann zusammen. Und ja, als wir dann gestern mit der Aufnahme fertig waren, hat er so gefragt, ja, was geht denn noch und so. Haben wir gesagt, ja, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich gehen wir gleich noch einmal zur Schanze ein Bierchen trinken oder so. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss ja jetzt gleich hier nochmal eine Klimmzugstange. Ich habe ja gerade mit dem Philipp Westermeier, das ist der Gründer von OMR, so eine Challenge hier am Laufen, wer jetzt hier in einer Stunde mehr Klimmzüge schafft. Und dann haben wir gesagt, also natürlich kannten wir die Challenge sogar schon, haben wir schon mitbekommen, dass sie das machen, weil wir auch beide OMR verfolgen und ja, das war irgendwie ein witziger Zufall, dass gerade die beiden sich dann jetzt irgendwie treffen. Und dann haben wir gesagt, ja, witzig, ich meine, wir haben ja unsere Kameras im Kofferraum, können wir dann, wollen wir da nicht das Ganze vielleicht filmisch begleiten? Natürlich kostet euch das nichts. Außer vielleicht noch ein Essen vorweg, weil wir gerade Hunger haben. Hat uns Kai noch auf einen kleinen Snack eingeladen, hat gesagt, ja komm Jungs, dann treffen wir uns gleich am Gym. Er hat den Standort geschickt und dann ging es los. Und ja, also das war einfach wieder ein unglaublicher Tag, mega witzig, alle total lieb und cool gewesen. Und ja, auch irgendwie wieder durch diesen Podcast. Ne? Also das ist einfach mega interessant, was uns das so hinführt, muss man sagen.
Schöne Story. Auch ich sag mal, auch mal, manchmal muss man einfach auch ein bisschen Glück haben, ja, und vielleicht auch im richtigen Moment schalten, wenn man so eine Gelegenheit hat, einfach fragen. Ne? Mehr als Nein sagen tut man eh nicht. Aber in der Regel, gerade auch so bei solchen Prominenten, was ja Kai Pflaume schon ist, ist es ja in der Regel schon so, dass das meistens die entspanntesten sind, ja? Ja. Und eher sozusagen die vorgeschalteten Managements dann eher immer hier und da Bedenkenträger werden. Ja? Und
ja. Die eigentlichen Menschen. Tatsächlich bei Kai gar nicht so, ne? Also auf unsere Mail hat Kai sich sofort gemeldet, ne? Meinte so, yo, Jungs, ich würde einen Podcast mit euch aufnehmen. Und dann irgendwann hatten wir erst so Kontakt dann ganz mal kurz mit der Assistentin oder so, wegen irgendwas oder so, ne? Also es war schon, also Kai macht wirklich tatsächlich sehr viel alleine. Also ganz viele Sachen organisiert er alleine und so. Gerne mal nächsten Sonntag in die Podcast-Episode einschalten, um kurz Werbung in eigener Sache.
Das werde ich auf jeden Fall tun und das sollte auch jeder, der hier zuhört, tun. Vielleicht aber auch nochmal, Kai Pflaume ist ja echt ein Phänomen, was das angeht. Ich meine, der ist super krass bekannt in der Zielgruppe von meinen, unseren Eltern, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, komplett. Aber durch dieses Internetphänomen und die Verjüngung der Zielgruppen ist der auch mindestens genauso relevant und bekannt in der jüngeren Zielgruppe. Jetzt müsste man ja rein theoretisch unterstellen können, okay, moderieren und YouTube-Videos produzieren kann wahrscheinlich auch ein anderer TV-Moderator. Aber warum kriegt Kai das so gut hin oder vielleicht so viel besser als viele andere? Hättet ihr da eine Idee?
Also der ist einfach eine Ehrenpflaume, ne? Also der ist einfach, so nennt sich ja auch sein Kanal, der ist einfach unglaublich cooler Typ, muss man einfach sagen. Du bist sofort mit dem warm, innerhalb von 3 Sekunden, wenn er dich da so angrinst, bist du irgendwie cool mit dem. Und ja, man muss sagen, wir haben mal wirklich auf der Hinfahrt nach Hamburg überlegt, wer könnte in Deutschland eigentlich einer noch breiteren Masse der Gesellschaft sozusagen bekannt sein. Also da ist Kai Pflaume, glaube ich, schon wirklich vorne mit dabei, weil das so über alle Generationen ist er irgendwie bekannt, macht irgendwie, glaube ich, schon 30 Jahre TV, ist jetzt auch wirklich relevant bei der ganz jungen Zielgruppe. Also krass, das kennt keinen, der das diesen Spagat schafft.
Und dadurch, dass er halt auch so lange schon dabei ist, kennen ihn, glaube ich, auch so viele. Und nochmal zu deiner Frage, warum er das so gut macht. Ich glaube einfach, ja, einmal aus dem Grund, dass er so nett ist und mit allen Leuten irgendwie cool ist so. Also ich finde, der ist, also Kai ist so ein Typ, irgendwie hat er, also ich wüsste jetzt nichts, was mal irgendwie, ja, sag ich mal, negativ an ihm aufgefallen ist, so, das schon mal. Dass es jetzt nicht Leute gibt, die ihn irgendwie so nicht mögen oder so, gibt es mit Sicherheit auch, aber glaube ich, dass es marginal ist. Und der ist 53 und trägt halt noch die freshesten Sneaker so und trägt halt coole Sachen und so. Also das gibt's halt nicht oft, ne? Also der macht also uns einiges vor, sag ich mal, beim Style, ne? Da musst du schon überlegen, so was wir anziehen, um bei ihm mitzuhalten zu können, ne? Wenn er mit seinen freshen Klamotten ankommt. Also mit 53, sag ich mal, noch so ein Hypebeast zu sein, kriegt nicht jeder hin. Ne? Also wir haben noch überlegt, wie gesagt, wie Felix eben gesagt, so ein Thomas Gottschalk mit Sicherheit wäre auf der Ebene der quasi solchen der älteren Generation bekannt ist, aber mit Sicherheit auch ein paar jüngeren. Aber Kai ist halt einfach ein fresher Typ, ne? Also der ist halt eine Ehrenpflaume, der ist halt korrekt drauf und denkt sich so voll in diese junge Zielgruppe ein und beschäftigt sich auch mit denen und so. Weiß er auch nicht.
Genau, also es ist nicht so, dass der das jetzt irgendwie strategisch sich überlegt hat, wie erreiche ich jetzt hier die jungen Leute? Klar, tue ich mal hier so, mache ich mal hier auf YouTube. So ist es eben nicht, sondern der versteht das wirklich, ne? Also der hat uns gestern auch einen erzählt von YouTuber und so, wenn der alles kannte, die kannten wir teilweise nicht. Der ist da wirklich, wirklich tief drin. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, ne? Also das ist jetzt nicht nur so, weil er da irgendwie irgendwem was beweisen will, sondern der hat da wirklich intrinsisch Bock drauf und ist da voll im Thema. Ne?
Mhm. Genau. Gutes Schlusswort. Ich glaube, intrinsische Motivation, damit kann man eine ganze Menge bewegen. Ihr macht es ja auch vor. Vielleicht zum Abschluss noch eine rudimentäre oder persönlichere Frage. Ihr habt ja eben schon kurz durchblicken lassen, ihr habt euch das alles selber beigebracht. Ja, welche Linse, welches Objektiv, ne? Wenn die Sonne acht, wenn die Sonne lacht, Blende 8, ja, irgendwie angefangen, auf ganz Billo, ja. Aber was sind so eure Tipps für den Einstieg in eine, ich sage es mal nicht professionell, aber in eine gehobene Fotografie? Wie kommt man da am besten vorwärts? Wie lernt man diese Sachen?
Tja, YouTube. Also auf jeden Fall austauschen mit Leuten, ne? Vielleicht mal Leuten über ihre Schulter gucken. Kann man, glaube ich, viel lernen. Ansonsten ist es wirklich, ja, YouTube. Also ja. Auf YouTube kannst du euch wirklich in dem kreativen Bereich, glaube ich, alles lernen.
Ja. Also ganz viele YouTube-Videos gucken, mit allen Themen auch beschäftigen, also bei Filmen vor allen Dingen mit Licht, so, es ist eigentlich das Wichtigste beim Film, die einfach unendlich viele Videos reinziehen, alles ausprobieren und einfach mal machen, so, ja, und austesten. Das ist so der Tipp, den man geben kann, einfach das ja, alles ausprobieren, was du dir vorstellen kannst und unendlich viele YouTube-Videos gucken. Aber wie Felix gesagt hat, ja, Leuten über die Schulter schauen, mit anderen austauschen, super wichtig. Man braucht immer, also das ist uns auch ganz wichtig, dass man die anderen niemals als Konkurrenz sieht, sondern immer so als, ja, so Partner, so, ne? Wir haben auch viele Gruppen mit anderen Filmmakern zusammen, wo man sich dann irgendwie so zusammen unterstützen kann, wenn man mal irgendwie noch einen dritten Mann oder vierten Mann braucht, dass man da mal fragen kann, oder wenn man gerade Equipment braucht oder so, dass man sich nochmal was ausleiht oder so für eine kleine Mark, so, ja, dass man einfach in diesem Austausch bleibt und wirklich offen ist, mit dieser Community sich auszutauschen. Das wäre, glaube ich, der beste Tipp, den man geben kann. Würde ich jetzt mal, also aus meiner Sicht sagen.
Ja, schönes Schlusswort. Das passt auf jeden Fall auch in meine Branche rein, ins Digitale. Klar gibt es da auch ein paar Basics, aber viele Dinge muss man einfach machen, ausprobieren und sich selber ausschlauen. Da gibt es jetzt keine klassische Berufsausbildung und dann bist du Digitalexperte, sondern da musst du einfach 24/7 dabei sein. Und ihr lebt das genauso bei euch in eurem Bereich vor. Ich finde es toll, was ihr macht. Behaltet euch das bei, zieht da weiter dran und ich bin sehr gespannt drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was es bis dahin wieder für schöne neue Projekte gibt, die ihr dann ausweisen könnt. Für heute sage ich erstmal Dankeschön für eure Zeit, Grüße nach Hamburg.
Danke,
Felix, danke. Justus, hat Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg.
Jo, danke dir, Guido.
Guido, vielen Dank, mach weiter so mit deinem Podcast hier, alles sehr, sehr professionell, hat richtig Bock gemacht, damals Gast dabei zu sein. Ja. Vielen, vielen Dank.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.